Der Wolpertinger, Podcast über Ökologie und Politik.
Hallo Jan.
Hey Felix.
Da sind wir mal wieder. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt, kurz vor Weihnachten, sind wir wieder zurück.
Yeah, der Wolpertinger ist zurück. Sau gut.
Endlich. Genau, das letzte Mal für dieses Jahr, kann man direkt so sagen. Aber fürs nächste Jahr sind schon ein paar neue, spannende Sachen in Planung, in der Pipeline, wie wir Marketing-Leute sagen.
Wir sind genau. Es wird das ganze Jahr keinen Wolpertinger mehr geben nach dieser Folge. Also 2020 wird dann nochmal brutaler, als es eh schon ist. Aber 2021 kommen wir mit wunderbaren Folgen zurück zu euch. Schon ganz tolle Gäste auf der Warteliste. So. Aber apropos tolle Gäste, heute haben wir auch einen super Gast. Und den Gast heute hat uns der Felix besorgt. Erzähl doch mal 2-3 Takte, wen wir heute treffen.
Heute haben wir uns den Oliver Rautenberg als Gast eingeladen. Den habe ich kennengelernt über Twitter, da wo er als @anthro-Blogger sehr aktiv ist und dort viele interessante Sachen über Anthroposophie, Rudolf Steiner, Demeter, Waldorfschulen etc. etc. schreibt, was ja gerade in den letzten Monaten, sehr oft Teil der Presse war, nämlich diese Szene, und da werden wir nachher noch drüber reden. Also der Oliver Rautenberg, der auch im Anthroposophie.blog viele spannende Sachen schreibt.
Ja, das ist ein super spannendes Blog, und ich habe den jetzt erst kennengelernt, quasi durch Felix' Vermittlung, aber Anthroposophie war ein Thema, das ich von vornherein ganz oben auf der Wunschliste hatte und was echt so eins der Überthemen ist, weshalb wir überhaupt gesagt haben, wir wollen sowas wie den Wolpertinger machen, oder?
Vollkommen richtig, weil gerade, wenn man Teil der ökologischen Szene irgendwie ist und oft mit Menschen zu tun hat, die ökologisch denken, ist es ja eigentlich fast schon zwangsläufig so, dass man diesem Thema irgendwie in Kontakt kommt. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern man trifft halt Menschen, die Anthroposophen sind, anthroposophische Firmen, man trifft Leute,
ja, auch so Institutionen. Also ich habe zum Beispiel im Podcast erst gelernt, dass die GLS-Bank auch einen anthroposophischen Background hatte. Das weiß man gar nicht. Oder auch Demeter. Jeder kennt Demeter, kaum jemand kennt Anthroposophie. Aber wollen wir vielleicht gar nicht so viel vorwegnehmen, denn der Oliver kann das wirklich richtig gut erklären. Und dann würde ich fast sagen, wenn ihr die Fragen vermisst, die haben wir ans Ende geschoben übrigens. Die gibt's später. Weil ansonsten würde ich jetzt sagen, Gespräch ab, oder?
Ja, viel Spaß beim Gespräch mit Oliver Rautenberg.
Unser Gast heute ist Oliver Rautenberg. Oliver Rautenberg ist freier Journalist aus dem Ruhrpott. Sein Fachgebiet ist die Anthroposophie. Klingt abstrakt, ist aber tatsächlich eine Riesenbewegung in Deutschland, die kaum jemand kennt. Obwohl sie eigene Kirchen, eigene Schulen, eigene Landwirtschaft und sogar eine eigene medizinische Lehre hat. Hallo Oliver Rautenberg.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist, freut uns sehr. Ja. Wir haben dich eingeladen, weil wir uns in letzter Zeit sehr viel, wie alle Menschen wahrscheinlich, gerade mit Corona befasst haben. Und Corona hat ja zahlreiche politische Dimensionen, und eine der spannendsten und schillerndsten politischen Dimensionen von Corona im Moment ist diese ganze Protestbewegung dagegen, die sich da gefunden hat. Da sind viele alte Bündnisse zusammengefunden, wurde auch ganz neue Bündnisse geschmiedet, und es wurde relativ viel darüber geredet, wie stark Rechtsradikale, traditionelle, klassische und neue Rechtsradikale in dieser Bewegung drin sind, aber eine Gruppierung, die auch im ganzen Bundesgebiet wahnsinnig wichtig zu sein scheint als Netzwerk, sind die Anthroposophen. Was sind denn eigentlich Anthroposophen?
Ja, die Anthroposophen, hast du ganz recht, die sind eine der großen Strömungen in Deutschland. Dann ist eine esoterische Strömung quasi. Man kann es auch als esoterische Weltanschauung bezeichnen. Und ja, die sind mittlerweile auf diesen Querdenker-Demos, Hygienedemos oder generell Demos gegen Corona-Schutzmaßnahmen, sind die eigentlich ein fester Bestandteil geworden. Das ist so, dass die quasi der esoterische Arm der Querdenkenbewegung sind mittlerweile.
Aber eigentlich sind die ja viel älter als Corona und so. Die sind ja älter als die Bundesrepublik und alles. Wo kommt das denn her, die Anthroposophie?
Die Anthroposophie ist fest verknüpft mit ihrem Gründer, dem österreichischen Philosophen Rudolf Steiner. Wenn man mal schaut, was der Rudolf Steiner alles begründet oder entdeckt und entwickelt hat, dann sind da ganz viele Dinge bei, die man kennt. Zum Beispiel hat Rudolf Steiner die Waldorfpädagogik begründet, den Demeter-Anbau, biodynamische Landwirtschaft nennt man es auch.
Die kennt ich auch im Bioladen.
Ja, da kommt man nicht drum rum. Das ist eine feste Größe im Biosektor. Dann gibt es noch die anthroposophische Medizin, die er mitbegründet hat mit seiner Kollegin Dr. Ita Wegmann. Du hast schon richtig gesagt, es gibt anthroposophische Kirchen, die sogenannte Christengemeinschaft und ganz viele Auswirkungen auch noch in Kunst und Kultur. Zum Beispiel gibt es eine spezielle anthroposophische Architektur, die kennt man vielleicht so von Waldorfschulen, dass die so ein bisschen krumm und schief aussehen. Das hat natürlich alles eine tiefere Bedeutung.
Jemand, der so viel Dinge prägt, muss doch entweder ein Universalgenie oder ein Wahnsinniger gewesen sein. In welche Richtung gehen wir hier?
Warum oder?
Okay,
also diplomatisch. Ich sag mal so, der Steiner war ein ganz interessanter Mensch und der hatte absolut herausragendes Allgemeinwissen. Also wovon dieser Mensch erzählen und berichten konnte, da würde ich heute keinen kennen, der so viele verschiedene Themen auf dem Kasten hatte.
Wie kam der dazu? Hat er studiert? Hat er die Welt bereist?
Ja, eigentlich kommt er aus ganz einfachen Verhältnissen. Das ist noch das Erstaunlichste daran. Also er ist geboren 1861 als Sohn von einem Bahnbeamten. Vater war auch Telegraf. Das war man so, wenn man bei der Bahn irgendwas gemacht hat. Gut, ist erstmal ganz normal zur Bürgerschule gegangen, zur Realschule, hat dann sogar die Technische Hochschule abgebrochen ohne Abschluss.
Ganz grob, in welcher Zeit sind wir hier etwa?
Also 1861 geboren, er hat dann versucht, seinen Doktor zu bauen 1884 in Jena, ist aber gescheitert, hat es nicht geschafft, hat es dann schlussendlich in Rostock 1891 geschafft und hat den Dr. Phil gemacht, ist Philosoph geworden, hat leider aber da mit schlechtester Note mit Rite nur abgeschlossen, auch nur eine ganz magere Arbeit abgegeben, aber wie auch immer, er hat es geschafft, er ist dann Dr. Phil geworden, und hat dann vor der Jahrhundertwende viel gearbeitet als Goethe-Forscher zum Beispiel und Herausgeber von Zeitschriften. Aber seine richtige Karriere als Erfinder oder Erdenker von all diesen Dingen wie Waldorf, Demeter und Medizin, das ging erst so ab 1900 richtig los.
Ah, also dann war er auch schon in seinen 40ern, späten 40ern, Anfang 50er.
Genau, der ist dann, ja, so mit Ende 40 ist es so gewesen, dass er sich einer Gruppe angeschlossen hat, die nannte man die Theosophen, ist da zu der Theosophischen Gesellschaft gekommen und man muss sich vorstellen, so um die Jahrhundertwende, das war so eine Zeit, die nennt man Fin de siècle, ich glaube, ich spreche das hoffentlich richtig aus, die Zeit ums Ende des Jahrhunderts, da gab es viele okkultistische Strömungen, da gab es viel aus diesen bürgerlichen Milieus raus, aus den teilweise aus nationalistischen und auch rassistischen Milieus leider. Dieses Kaiserreichs des Wilhelminischen hat man sich da in so okkulten Zirkeln gerne bewegt und die gegründet. Und da ist er in einen davon reingekommen, und hatte sofort großen Erfolg als Vortragsredner. Und da ist seine Karriere quasi losgegangen, da ist er so ein richtiger Star geworden. Und man hat auch gemerkt, dass das so wirklich ein Wendepunkt in seinem Leben war. Von da ab hat er sich also quasi Okkultismus und Hellseherei zugewendet und hat quasi den Rest seines Lebens als okkulter Forscher und Vortragsredner verbracht. Und das bringt uns dazu, ob der jetzt ein Genie war oder ein Scharlatan oder wie er sich das alles ausdenken konnte. Und man muss sich mal vergegenwärtigen, der Mann hat in den Jahrzehnten seit der Jahrhundertwende hat er an die 6000 Vorträge gehalten. Das heißt, er hat quasi 20 Jahre lang jeden Tag nichts anderes gemacht, als bezahlter Vortragsredner zu sein. Und die Menschen haben ihn nach allem gefragt. Die haben gesagt, Herr Steiner, Herr Doktor, wie ist das mit der Landwirtschaft? Oder sagen Sie mal was über, keine Ahnung, Masern. Oder sagen Sie mal was über Schulen. Und er hat zu allem was gesagt. Und er hatte auch zu allem eine Idee und eine Meinung. Diese ganzen Reden, die sind alle mitstenografiert worden und die kann man sich heute online alle anschauen. Gesamtwerk Rudolf Steiners steht kostenlos im Internet. Und da gibt es mittlerweile 350 Bände, 50 weitere sind in Vorbereitung.
350, also, Entschuldigung.
350 Bücher, ja. Ich sage immer, man muss verrückt sein, das alles zu lesen, deswegen habe ich nur die Hälfte gelesen davon, zur Sicherheit. Es werden dann am Ende so 400 sein. Das sind also nicht alles von ihm verfasste Bücher, aber da sind auch viele tausend Zeichnungen dabei, die auch viel Platz einnehmen. Aber das meiste sind halt, wie gesagt, diese 6000 erwähnten Vorträge. Und ja, die Leute haben ihm das abgenommen, was er gesagt hat. Der war wohl sehr, da konnte die Menschen sehr in seinen Bann ziehen. Und manche haben ihm auch Geld gegeben und haben gesagt, entwickel uns mal eine Pädagogik oder gib uns mal neue Anregungen für eine bessere Landwirtschaft. Und dann hat er sich seine Gedanken gemacht und dann ist er da aufgekreuzt und dann hat er mal aus dem Stegreif ein paar Stunden über Landwirtschaft erzählt.
Da fing das dann schon an, dass das in sehr viele verschiedene Richtungen hereingewirkt hat. Aber du hast vorhin so galant in einem Nebensatz gesagt, er hat sich dem Okkultismus und der Hellseherei zugewandt. Das ist ja jetzt, also ich habe ja auch Philosophien studiert und da lernt man viele interessante Menschen mit interessanten Karrieren kennen. Aber sich der Hellseherei zuwenden, ist auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis eher unbekannt. Ja. Was ist da passiert? Wie wird man Hellseher?
Der Steiner, der hat wohl schon immer so eine Veranlagung gehabt. Zum Beispiel soll er, schreiben manche Biografen, schon als Kind hellseherische Visionen gehabt haben. Der konnte sich auch irgendwie vor ein Haus setzen und die Muster der Ziegelsteine stundenlang analysieren. Das war so ein bisschen der Typus, der er ist. Früher, bevor er dieser Star wurde, hat er sich mal so als Anarchist und auch als Atheist bezeichnet. Aber nachdem er bei den Theosophen dann als Vortragsredner bekannt wurde, ja, hat er sich halt dem Okkultismus zugewendet. Und dann hat er seine eigene okkulte Lehre gebaut, und zwar basierend auf Elementen, die er da in dieser Theosophie gefunden hat. Aber er hat in dieser neuen Lehre, die er gemacht hat, dieser Anthroposophie, hat er ganz viel vermixt. Also da sind Erkenntnisse von Goethe drin, er ist ja lange Goethe-Forscher gewesen, da ist christliche Mystik drin. Er hat ganz viel fernöstliche Lehren da drin. In der Anthroposophie sind ganz wichtig die Vorstellungen von Reinkarnation und von Karma. Ja, er hat aus der Gnosis was übernommen, also elitäres Wissen göttlicher Geheimnisse quasi. Er hat was aus dem Rosenkreuzertum da eingebaut. Da geht es viel um Magie und Astrologie. Und ja, wenn man genau nachliest, hat er sich auch bei Science-Fiction-Romanen bedient und hat da manche Thesen rausgenommen.
Oh cool, hast du da ein Beispiel? Ich liebe Science-Fiction.
Ja, echt. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass in der Waldorfschule gelegentlich die Atlantis-Lehre vorkommt. Rudolf Steiner hat behauptet, Atlantis sei die Wiege der Menschheit auf Erden. Die Menschheit ist noch älter, die hat vorher auf anderen Planeten gelebt, aber als sie dann hier ankam, kam die Menschheit in Atlantis an. Und da gab es, je nach Zeitrechnung vor ungefähr 9000 Jahren, gab es in Atlantis schon fliegende Autos, fliegende Fahrzeuge. Mit denen konnte man dann sogar über Berge fliegen. Das konnten die Atlantier, das war so eine hochentwickelte Rasse laut Steiner. Ja, und das manchmal findest du es heute noch, wenn du mal so Hefte von Waldorfschülern durchguckst, 5. Klasse Geschichte, das geht dann los mit alte Hochkulturen. Und laut Steiners Evolutionsmythos oder Evolutionserzählung stammen wir alle aus Atlantis, da fing es denn an. Und genau diese Geschichte hat er zum Beispiel aus einem Science-Fiction-Roman übernommen, wortgleich, aber Steiner hätte jetzt nicht gesagt, er hat es geklaut oder abgeschrieben, sondern er hätte dann gesagt, er sei dann durch Geistesforschung zufällig zu denselben Ergebnissen gekommen. Und ewige Wahrheiten bleiben halt ewige Wahrheiten.
Generell würde ich jetzt auch mal wissen wollen, was war denn jetzt so eine Charakterisierung dieser Anthroposophie? Also du hast ja schon gesagt, wo die ganzen Säulen herkamen oder wo das alles herkam, aber kann man das irgendwie zusammenfassen oder auch zusammenfassen
ja. bringen? Ja, ich glaube, er hat Anarchist gesagt, Felix. Ich glaube, Anarchist war die Charakterisierung.
Ja, du, jeder Mensch macht ja auch einen Wandel durch und man bleibt ja nicht immer das, was man als junger Mann war, vielleicht sogar zum Glück. Und deswegen ist er nicht Anarchist geblieben. Im Endeffekt ist Rudolf Steiner der Begründer einer spirituellen Weltanschauung. Die spirituelle Weltanschauung der Anthroposophie, die will eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen machen. Die will den Mensch kosmologisch betrachten. Das heißt, in der Anthroposophie geht es immer sehr viel um den Kosmos. Zum Beispiel ist der Mensch ein Abbild des Kosmos und der Kosmos ist ein Abbild des Menschen. Da werden immer so Analogien gezogen. Die Anthroposophen glauben, sie haben damit mit ihrer Weltanschauung eine Anleitung, sich selbst zu erkennen und die Welt zu erkennen. Ich sage immer, das ist, es hat Züge von der Religion, es hat Züge von der Sekte. Was auf jeden Fall immer stimmt, ist, dass das eine okkulte Lehre ist und eine esoterische Lehre. Da muss man wirklich mal gucken, das mögen die Anthroposophen gar nicht so gerne, wenn ich das sage, aber wenn okkult bedeutet, dass was geheim und verborgen ist und esoterisch bedeutet, dass es nur einem inneren Kreis von Menschen zugänglich ist, dann ist es genau das, quasi eine Geheimlehre, die vom Geheimlehrer zum Geheimschüler immer weitergegeben wird.
Aber es ist ja auch das Gegenteil materialistischer Wissenschaft, wenn man diese Wahrheiten in sich selbst quasi, also wenn man so lange um sich selbst kreist, bis man aus sich selbst heraus die Entstehung der Welt gefunden hat, das ist ja das Gegenteil von seriösen Archäologen wie Indiana Jones, die rausgehen und der Welt der Geschichte suchen.
Ganz genau. Ja, beide hatten Verbindungen zu Nazis. Die Anthroposophen und der Indianer, der Indi. Die wollen ja eine spirituelle Erweiterung von Naturwissenschaften sein. Die wollen auf die normalen Wissenschaften ja noch was obendrauf setzen. Steiner selbst nannte seine Sache da eine Geisteswissenschaft, wobei man als Geisteswissenschaftler da immer zusammenzuckt. Vielleicht ist es eher eine Geisterwissenschaft, weil diese zusätzlichen höheren Welten, die der Steiner da hatte und sah, die sind ja nicht intersubjektiv. Also da kann ja nicht jeder hingehen und die finden und auf gleiche Ergebnisse kommen. Jedenfalls nicht so einfach, sondern erst nach einem langen Schulungsweg. Das heißt, die ganzen Annahmen von den Anthroposophen sind ja nicht direkt falsifizierbar. Man kann das als Normalsterblicher, als Nicht-Eingeweihter da nicht so richtig nachvollziehen, was da in diesen höheren Welten passiert.
Ist das auch so, wie man es teilweise aus, ich sag mal so sektenähnlichen Gruppierungen oder Sekten generell kennt, so zum Beispiel Scientology klingt ja teilweise so ähnlich mit diesem Aufstiegs und so weiter. Also gibt es da auch solche, eine Hierarchie in der Art der, ich weiß jetzt nicht, Erleuchtung ist vielleicht das falsche Wort, aber in dieser Art des Verständnisses oder sieht man sich in der, oder sieht sich die Anthroposophen eher als großes Bild, was man versuchen muss zu durchdringen oder also gibt es da auch schon so eine organisierte Hierarchie, die man erreichen kann?
Ja, das ist schwierig. Also erstmal gibt's ja per se nicht den Anthroposophen. Es gibt Leute, die schließen sich der Lehre an. Es gibt Leute, die übernehmen diese oder jene Aspekte der Sache. Andere tun das wiederum nicht. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen. Man kann natürlich so ein bisschen Rückschlüsse ziehen auf so populäre Anthroposophen oder so die Führer der Bewegung. Zum Beispiel Menschen, die Leitung der Medizinsparte haben in der Anthroposophie oder Menschen, die in der Pädagogik was zu sagen haben oder die im Vorstand der Waldorfschulen sind oder so. Da merkt man schon, das sind teilweise sehr, ich sag mal, gläubige Menschen. Eine Aufstiegssache, naja, untereinander sind die am höchsten anerkannt zufällig, die noch Steiner persönlich kannten. Also wer noch bei Steiner mal einen Vortrag selber gehört hat oder von Steiner als Lehrer ausgebildet wurde und dessen Nachfahren, die Anthroposophen, die sind natürlich ganz hoch im Kurs und hoch angesehen.
Es gibt noch Zeitzeugen?
Nee, mittlerweile gibt es wahrscheinlich keine Zeitzeugen mehr, aber da gibt es halt Anthroposophenfamilien, wo der Vater noch beim Steiner gelernt hat und so. Das sind halt sehr einflussreiche Menschen.
Also ich glaube, auch dynastische Strukturen so ein bisschen höre ich daraus.
Ich glaube schon minimal. Was eher so eine Aufstiegssache ist, ich sagte schon, der Steiner hat ja eine Evolutionserzählung erfunden und hat Menschen nach Rassen eingeteilt. Das hat man früher so gemacht. Ist heute klar, dass es Menschenrassen, unterschiedliche Menschenrassen nicht gibt. Aber innerhalb dieser Evolutionsleiter, die der Steiner sich da überlegt hat, da kommen wir natürlich alle aus Atlantis, und da entwickeln sich die niederen Tiere zu höheren Tieren und die höheren Tiere zu Säugetieren. Und dann geht's auf ganz vielen Stadien. Und das Höchste in der Entwicklung nach Steiner, was du werden kannst, ist der in Anführungszeichen geniale weiße Aria. Das ist das höchste Ziel der Menschheitsentwicklung. Und auf dem Weg dahin müssen wir leider so ein paar von den degenerierten Rassen, ich sage Rassen in Anführungszeichen, die ihr jetzt nicht seht, muss man die degenerierten Rassen, die müssen sich raussterben. Und dann gibt's welche, wie er sagte, die Roten, die rote Rasse oder die Indianer oder die schwarze Rasse, die N-Wort, die wären dann gar nicht fähig zur Höherentwicklung. Das wären degenerierte Rassen und die müssen sich raussterben. Und wenn du ein guter Indianer gewesen bist oder ein guter N-Wort, dann kannst du im nächsten Leben nach der Reinkarnation kannst du vielleicht als weißer Mensch wiedergeboren werden. Hm. Also sollte es so eine Aufstiegssache geben, dann so eine.
Also im Kern ist das auch eine wahnsinnig rassistische Denke. Wenn wir jetzt so ein bisschen in der Zeit weitergehen, im Dritten Reich kam die Anthroposophie aber nicht so richtig ganz gut an oder so gemischt, ne? Wie war das?
Es ist verschieden. Es gab große Befürworter der Anthroposophie. Zum Beispiel Rudolf Hess war ein großer Verfechter davon. Der hat auch dafür gesorgt, dass es zum Beispiel in Konzentrationslagern dann Demeter-Plantagen gab, entsprechend, wo Zwangsarbeiter gearbeitet haben. Teilweise wurden von anthroposophischen Ärzten auch ganz schreckliches Kapitel, wurden auch Menschenversuche gemacht in Konzentrationslagern zum Beispiel, wo man sich auch anthroposophischen Mitteln bedient hat, um die an Menschen zu testen. Sagen wir so, die wäre erfolgreicher gewesen, wenn der Führerkult andere Führungsfiguren neben sich geduldet hätte. Und das ist im Endeffekt der Punkt, warum sie die anthroposophischen Gesellschaften nach und nach verboten wurden, die Waldorfschulen nach und nach verboten wurden. Es gibt heute Dokumente, die zeigen, dass sich breite Teile der Bewegung der Anthroposophie noch versucht haben, beim der Führung Nazi-Deutschlands anzubiedern, Briefe geschrieben haben. Da wurde sogar noch aus einer dunklen Schublade irgendwo Aria-Nachweis für Steiner besorgt, nachträglich, ja, um zu zeigen, hier, der war doch einer von euch und so. Alles ganz traurig, es hat sich dann nicht durchgesetzt, aber ja, einzelne Befürworter gab's. Man konnte halt keinen anderen Kult neben sich erlauben.
Ich möchte darauf nochmal zurückkommen, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass in Steiners Lehren ja auch auf jeden Fall rassistische Untertöne mindestens drin sind,
ja.
Teilweise harte Rassismen.
Ja.
Und gerade in den letzten 20 Jahren gab es da ja auch Diskussionen zu und Forschungsbedarf, wie ich nachgelesen habe jetzt in den letzten paar Tagen. Mhm. Wie siehst du denn das? War Steiner aus deiner Sicht ein Rassist oder sogar, weil es kommt auch immer wieder von Antisemit, oder war er nur in Anführungsstrichen Teil seiner Zeit?
Steiner war Rassist. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Anthroposophen hören das auch nicht gerne. Es gibt Bestrebungen da, seinen Rassismus umzudeuten in einen Antirassismus. Das finde ich besonders perfide. Denn ich sagte ja schon, jeder von uns hat, wenn er das richtige Leben führt, die Möglichkeit, als Arier wiedergeboren zu werden oder als genialer Weißer. Wenn wir das alle geschafft haben und alle anderen sich rausgestorben haben, dann sind ja alle Rassenschranken überwunden. Dann ist ja das Ideal erreicht, dann sind wir ja alle gleich. So ungefähr hört sich das für mich an, wenn Anthroposophen versuchen, das zu relativieren, was der Steiner da von sich gegeben hat. Es ist vor Anfang der 2000er, glaube ich, so gewesen, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften sich zwei Werke Steiners vorgenommen hat und die analysiert hat und festgestellt hat, dass der Autor rassistische Passagen in seinem Werk hat, weil er nämlich Menschen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale, wie zum Beispiel Hautfarbe, in unterschiedliche Wertungsstufen einteilt. Und das ist unzweifelhaft. Es gibt hunderte rassistische Zitate von Steiner. Ich kenne sehr viele davon. Dann gab es diesen Streit immer wieder, ja, Steiner ein Rassist, wer hat sich dessen Themas angenommen? Wieder die Anthroposophen, zum Beispiel eine Gruppe holländischer Anthroposophen hat das Werk mal durchsucht, hat aber irgendwie nur zwei, drei Dutzend Sprüche finden wollen und hat dann gesagt, ja, Kind seiner Zeit. Das sagt sich so leicht hin, jeder war ja damals rassistisch. Nö, war nicht jeder, es waren einige, viele rassistisch. Und es waren Menschen rassistisch, aber nicht jeder hat dann gleich seine eigene Rassentheorie entwickelt, die ein Kernelement von der Philosophie geworden ist. Das ist schon ein geschmacklicher Unterschied. Und die Anthroposophie funktioniert nicht ohne diese Evolutionstheorien. Die sind ein wichtiges Kernelement.
Ja, ist ohne das die wirklich würde die ganze Lehre so? Nicht das ist, klappen. Das ist eine spannende Frage, weil wenn man heute mit, ich sag mal, dem Bodenpersonal der anthroposophischen Bewegung redet, Demeter, Landwirte, Waldorfschullehrer oder so, dann hat man immer schnell das Gefühl, gerade auch wenn man so ein bisschen kritisch nachhakt, orthodoxe Anthroposophen gibt's quasi gar nicht mehr. Es gibt wahnsinnig komplexe Strukturen, die alle irgendwie ihre Wurzeln der Anthroposophie hat, aber man hat immer so das Gefühl, dass die Menschen, die sich da drin bewegen und die da arbeiten, dass die alle so eine ganz komische Mischung aus Distanz haben. Es ist ja auch, also die Waldorfschulen gelten ja in Deutschland eher jetzt so als grün-linkes Milieu, was man jetzt nicht glauben würde, wenn man gleichzeitig diese Lehre hört. Wie konnte das denn passieren, dass aus dieser hochproblematischen Denke irgendwie sowas Weiches, so ein weiches Wohlfühlthema in der Bundesrepublik Deutschland wurde?
Das hast du jetzt mehrere Fragen auf einmal gestellt, da muss ich mal gucken. Also, ob es diese orthodoxe Strömung noch so gibt, ich glaube ja. Dass man das nicht merkt, liegt daran, dass die natürlich aktiv daran arbeiten. Ich sage jetzt die Anthroposophen, obwohl ich vorher gesagt habe, den an sich gibt es nicht. Aber viele Funktionäre der Anthroposophie in den einzelnen Praxisfeldern von Landwirtschaft und Pädagogik und Schule, die arbeiten schon daran, dass man die Hintergründe nicht so genau mitbekommt. Das wird dann immer mit Worthülsen so verklausuliert alles. Mein Beispiel in der Waldorfschule heißt es immer, dass wir individuell auf die Entwicklung jedes Kindes eingehen. Das ist toll. Wer möchte das nicht? Ich bin selber Vater. Hätte ich auch gerne. Was der Hintergedanke ist, ist natürlich, die gucken, wie stark das Kind schon reinkarniert ist, in welcher Phase seiner Reinkarnation auf Erden das gerade ist, welche Aura, beziehungsweise die nennen es Wesensglied, das Kind entwickelt hat. Hat es schon sein Ätherleib entwickelt? Dann darf es lesen und schreiben lernen. Hat es den Ätherleib noch nicht? Dann nicht.
Was ist denn der Ätherleib?
Ach du. ich sagte ja schon, Anthroposophie basiert auch viel auf der Idee von Reinkarnation und Karma, und Steiner hat behauptet, wenn man geboren wird, dann ist die Wiedergeburt in den neuen Körper noch gar nicht abgeschlossen. Sondern die Wiedergeburt vollzieht sich in Schritten. Muss Step by Step musst du richtig rein in den Körper reinkarnieren. Und das funktioniert lustigerweise in magischen 7-Jahresschritten. In der Anthroposophie gibt es ganz oft die magische 7. Ja, in der Kirche gibt es die 7 Erzoberlenker und da gibt es die 7x7 Planetenentwicklung, alles solche Dinge. Und alle 7 Jahre kriegst du eine neue Stufe der Reinkarnation. Erst bist du nur physischer Leib. Mit 7 Jahren kriegst du dann deine erste Körperhülle. Ich stelle mir das immer wie eine Aura vor. Dann kriegst du deinen Ätherleib, denn der kommt dazu, der wächst dann oder ist dann abgeschlossen. Mit 14 Jahren, 7 Jahre später, kriegst du deinen Astralleib und mit 21 Jahren kriegst du dein Ich. Und dann bist du quasi erstmal abgeschlossen in deiner Erdenentwicklung. Und daran machen die in der Waldorfschule auch Unterrichtsinhalte fest. Wenn du dein Ätherleib noch nicht hast, das erkennt man übrigens an den Zähnen. Es sei denn, man kann direkt auf den Lacher hatte ich geahnt, dass der kommt. Am Zahnstand will man das erkennen. Erst wenn der Zahnwechsel vollzogen ist, dann hat man den Ätherleib bekommen. In der Schule sagt man auch immer, wackelt der Zahn, dann wackelt die Seele. So, und wenn das also vollzogen ist, dann darfst du Schriftspracherwerb machen, dann darfst du lesen und schreiben, vorher ist malen mit Buntstiften oder Formen zeichnen. Was natürlich die Kinder auch stark ausbremsen kann, wenn die wollen ja was machen, die können teilweise schon was, dürfen das dann aber nicht, weil der Waldorfpädagoge sagt, nee, das ist nicht gut für deine Reinkarnation.
Gleichzeitig also, kann man ja vermuten, dass in der Pädagogik des Kaiserreichs die grundsätzliche Annahme, dass verschiedene Entwicklungsstufen von Kindheit und Jugend verschiedenen Förderbedarf haben, wahrscheinlich stellenweise progressiv und sinnig war im Gegenzug zu dem, was ansonsten da so
absolut,
herrschte.
Absolut. Wie gesagt, da waren tolle Ansätze dabei. sowohl als auch in der Landwirtschaft und in der Medizin immer wieder. Das hat ja auch Parallelen zum Beispiel zur Homöopathie. Statt ständig einen Aderlass zu machen, wurden die Leute dann gehegt und gepflegt und homöopathisch versorgt. Und dadurch sind teilweise weniger Leute dann umgekommen, als durch die brutalen Methoden, die es vorher gab. Das mag schon zur Kaiserzeit alles wichtig gewesen sein. Ich sehe aber für mich persönlich da keine richtige Fortentwicklung. Denn noch immer geht man von so einem Stufenmodell aus, wo man heute eher weiß, es gibt gar nicht so Entwicklungsstufen. Morgen machst du die Tür auf und zack, streitest du durch und kannst dies und das. Das geht auch mal vor und zurück in der Entwicklung eines Kindes und in der eines Menschen. Und ich glaube, dass die Dogmen, die Steiner vorgegeben hat in all diesen Bereichen, da erkennt man ganz oft, dass die eins zu eins so weiter angewendet werden. Also es wird auf die Temperamente des Kindes geschaut. Da gibt es diese antike Temperamentenlehre, die eine Rolle spielt, die teilweise sogar die Sitzordnung in Waldorfschulen bestimmt. Da wird eben auf Wert auf die Jahrsiebte Wert gelegt. Und ob das Sinn macht oder nicht, oder ob das noch zeitgemäß ist oder nicht, Steiner hat es gesagt, so wird's gemacht. Und daran ist nicht zu rütteln, denn der ist mehr oder weniger unfehlbar.
Wir haben jetzt schon so viele Punkte gehabt. Wir hatten Waldorfschule, wir hatten Demeter angesprochen und so weiter. In welchen Bereichen findet man denn heute alles anthroposophisches Gedankengut? Also jetzt in unserem aller Alltag.
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, du kannst keine 100 Meter die Straße runtergehen, ohne irgendwas Anthroposophisches auf etwas zu treffen. Und du weißt es einfach nicht. Wir haben ja... In der Pädagogik ist es ja eine relativ breit aufgestellte Sache. Die Waldorfschule ist zum Beispiel die größte Privatschule Europas nach den Kirchen. Die haben mittlerweile weltweit, glaube ich, 1200 Schulen, nochmal 1800, 1900 Kindergärten. Da gehen also allein im deutschsprachigen Raum gehen mal einfach 100.000 Kinder dahin. Du hast die Demeter-Landwirtschaft, die haben mittlerweile weltweit 6.000 Höfe, sind es, glaube ich, und sind ganz stark verbreitet in der ganzen Bioszene mit ganz vielen Firmen, die anthroposophisch geprägt sind. Das ist von Rapunzel bis Altnatura, Naturata, wie sie alle heißen. Dann gibt's die ganze Medizinsparte und Kosmetiksparte mit Firmen wie Veleda und Vala und Dr. Hauschka. Helixor. Das sind also Bereiche, da triffst du im Supermarkt drauf, da triffst du in der Apotheke drauf. Auch Firmen, bei denen man es gar nicht glauben sollte, die sind da auch mit in diesem Kosmos verwoben. Es gibt eine große Softwarefirma, die Software AG, die eine milliardenschwere Stiftung hat, die sich um anthroposophische Themen kümmert. Es gibt DM-Drogeriemärkte, Dents-Biomärkte und so weiter. Also es ist auch ein Wirtschaftsfaktor und die haben ihre eigenen Buchverlage, die haben ihre eigenen Kirchen, die haben ihre eigenen Banken sogar. Ja, weil man kennt vielleicht die niederländische Triodos Bank oder die deutsche GLS Bank. Die GLS Bank wurde gegründet, um Waldorfschulen zu finanzieren und Demeterhöfe. Und ist auch heute, wie ich finde, immer noch die Hausbank der deutschen Esoterik, weil da immer noch die ganzen anthroposophischen Institute, Universitäten und so weiter, alle sind natürlich da Kunde und stützen sich gegenseitig. Ne? Also es ist eine Szene, die sehr, sehr weit verbreitet ist und sehr tief in die Gesellschaft reingeht.
Gleichzeitig ist es doch schon so, du hast das vor einigen Minuten schon erwähnt, dass das, dass die, ich sag mal, die orthodoxen Anthroposophen, die versuchen das so ein bisschen zu verheimlichen, also den versuchen Chavenz so ein bisschen um den rassistischen Kern rum thematisieren, nicht unbedingt diese ganze Rassenlehre und so. Was aber, muss man ja auch sagen, ein extrem schlechter Weg ist, eine Lehre durchzusetzen, wenn man nicht über sie redet. Und was ja vielleicht auch ein bisschen den Ursprung dafür ist, dass diese Bewegung heute so wahnsinnig divers ist, oder?
Ja, ich glaube, viele Leute haben sich da auf verschiedene Arten und Weisen abgeholt gefühlt von der Bewegung. Man spricht ja schon drüber, aber auch nur wirklich mit den Eingeweihten, die sich dazu bekennen oder die dann offen hingehen und sagen, ich möchte das lernen oder ich will davon, will daran teilhaben.
Aber zum Beispiel haben die auch so ein Gefühl, also die finden ja diese Nischen, in denen auch einfach Dinge nicht so doll laufen. Also diese biodynamische Landwirtschaft, die hat ja auch durchaus in Fans, in, ich sag mal, aufgeklärten wissenschaftsfreundlichen Kreisen, weil ja, das ist ja ganz oft die, naja, ganz oft ist ja die Abstufung, die man im Handel hat, dieses EU-Bio, was jetzt nochmal so vor 3-4 Jahren nochmal so ein bisschen runterreformiert wurde, dass da so 70% Bio und man darf so ein bisschen zumischen, was also nicht sehr exakt ist, und dann ist die nächsthöhere, ich sag mal, Schutzstufe ist dann gleich biologisch-dynamische Landwirtschaft, wo man dann sagt so, ah, so dieses EU-Bio, das ist ja nichts, dann ist man sofort bei Demeter.
Das ist schon richtig. Die haben sich auch den Ruf erbaut, aufgebaut, und zwar durch, vor allem durch Marketing, ja, einfach das bessere Bio zu sein. Demeter ist einfach der beste Bio-Standard. Und viele Leute sind immer ganz wütend, wenn ich ihnen dann sage, du, das ist aber sehr stark esoterisch geprägt, weil, ja, wir wollen ja alle das Richtige tun und wir wollen ja auch alle eine bessere Landwirtschaft und wir machen uns ja Gedanken über unsere Kaufentscheidung. Und jetzt weiß ich schon mal, ich will nicht die bösen Menschen von Nestle, die irgendwo das Wasser abgraben, oder irgendwelche von diesen 3 Food-Giganten, sondern jetzt will ich halt mal zu dem Ökobauer, von dem ich weiß, der behandelt seine Tiere gut, und dann kommt irgendwie so ein blöder Kritiker und sagt mir auch noch, hey, die sind aber esoterisch. Das solltest du aber mal überdenken. Das ist schwierig, weil dann bricht mein Weltbild noch mehr auseinander und ich muss mir noch mehr Kaufentscheidungen überlegen, ob ich die unterstützen möchte oder nicht.
Du sprichst also dieser Ruf. Du sprichst hier sehr vorsichtig an, was für ein Echo deine, ich sag mal, journalistische, aufklärerische Arbeit hat. Wenn man dein Blog sucht und dann ins Impressum geht, weil man zum Beispiel eine Todesdrohung oder einen Liebesbrief schreiben will,
ja,
entdeckt man, dass da gar nicht deine Privatadresse steht. Das fand ich bei der Recherche ganz spannend. Da gibt's wahrscheinlich einen Grund für, oder?
Gibt's ganz viele Gründe für. Ich sag mal so, ich mache die Sache jetzt schon seit 8 Jahren, blogge ich zur Anthroposophie, beschäftige mich seit fast 11 Jahren damit und habe das viele Jahre lang in einem kleinen Mikroblogging-Dienst bei Tumblr gemacht und habe das nicht unter Klarnamen gemacht. Und erst in 2019 habe ich beschlossen, ich mache das unter meinem eigenen Namen. Und bin mit einer eigenen großen Webseite an den Start gegangen, bin mit Social-Media-Kanälen wie bei Twitter an den Start gegangen. Ja, und dann hat es genau 3 Wochen gedauert, dann lag die erste Abmahnung im Briefkasten, von einem Demeterhof, der sich schlecht dargestellt fühlte. Und ist unzweifelhaft, der war groß in der Presse. Die haben da nicht nur kosmologisch biodynamischen Anbau gemacht, sondern haben da auch mit Waffen hantiert und Menschen schlecht behandelt. Und hatten irgendwann eine Großrazzia, das war groß in der Presse. Das habe ich aufgegriffen, darüber geschrieben, aber diese negative Berichterstattung wollten die nicht. Eine Abmahnung ist noch das Netteste. Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinem Anwalt, mich gegen irgendwelche Unterlassungssachen zu wehren oder gegen Anzeigen aller möglichen Art. Bis jetzt kann ich zum Glück sagen, dass noch nichts davon zu meinem Nachteil gereicht hat. Ich bin noch nie verklagt worden. Ich musste auch noch nie irgendwo Geld bezahlen. Im Moment geht alles gut aus für mich. Aber ich packe auch ein paar heiße Eisen an und berichte über viele Dinge, die eben die Anthroposophen nicht so gerne an das Tageslicht gezerrt sehen.
Deswegen anstrengend. Ja, was motiviert dich denn, dich dem auszusetzen?
Ja, eigentlich mehrere Sachen. Ich finde, es ein faszinierendes Thema. Ich finde es eine faszinierende Welt, die sehr groß ist und sehr unbekannt. Und da finde ich eine Aufklärung darüber ganz gut. Ich fühle mich immer so ein bisschen betuppt, wenn ich irgendein Produkt verkauft kriege und einer sagt, ja, das ist aber die beste Ernährungsqualität. Und wenn du danach fragst, warum, ja, da sind Ätherkräfte drin aus dem Weltraum. Und die sind halt gesünder als die Produkte ohne die Ätherkräfte. Ja, und wie misst du das? Ja, da mache ich ein Aura-Foto dann von dem Apfel. Das machen die wirklich. Da fühle ich mich so ein bisschen betuppt und denke mir, warum hat mir das keiner gesagt? So, und ich kenne mich halt damit ganz gut aus und rede dann da gerne drüber und bringe da Aufklärung rein. Und wenn dann am Ende des Tages einer hingeht und sagt, ja gut, dann lass ihn halt seine Aura-Fotos machen, dafür behandelt er die Tiere gut, dann finde ich das auch okay. Finde ich das eine legitime Haltung, da hat sich einer Gedanken gemacht über seinen Konsum, hat eine Entscheidung getroffen, eine Abwägung, finde ich okay. Aber ich will den Leuten geben, diese Entscheidung erstmal treffen zu können. Und wenn sie nicht Bescheid wissen, können sie es auch nicht treffen.
Du machst das jetzt seit so vielen Jahren und jetzt in den letzten Monaten, vor allem jetzt durch die Corona-Zeit, die Hygienedemos, sind ja wieder diese Szene etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gekommen. Wächst die Szene oder ist die einfach nur sichtbarer aus deiner Perspektive?
Jetzt die verschwörungsideologische oder die anthroposophische Szene?
Weiß ich nicht, wo gibt es da die Überschneidungen?
Also ich glaube nicht, dass die Szene wächst, aber ich glaube, dass ganz viele Leute jetzt in der Krise an die Oberfläche treibt. Tja, extreme Zeiten sind es, in denen wir alle leben, das wisst ihr ja. Und dass jetzt die Anthroposophen so ein großer Teil dieser Verschwörungsszene sind, finde ich, ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Man stelle sich vor, da gibt es eine Lehre, die an verborgene Wahrheiten glaubt, an höhere Welten, an Vorgänge, die wir alle nicht mitbekommen, vielleicht an einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Engeln und Dämonen, die alle real sind in der Anthroposophie. Ich finde, da ist so ein Verschwörungsdenken schon angelegt. Ich finde auch, dass diese Mythen wirklich eine Gefahr sind für die Gesellschaft. Woran die sich alle treffen, diese Querdenker und auch die Anthroposophen, ist vielleicht in einem Verschwörungsglauben, dass nichts durch den Zufall passiert, dass alles einen Grund und einen Plan hat und auch, dass nicht so ist, wie es scheint, sondern immer eine Wahrheit dahinter steht und dass alles auch irgendwo miteinander verbunden und vernetzt ist. Und jetzt, wo wir die Pandemie haben und viele Menschen sehr unsicher sind und auch ängstlich sind, ja, da gibt es ein starkes Bedürfnis nach Erklärung. Warum sind die Sachen jetzt so? Und wer, also wer Angst auch hat...
Das heißt, es ist auch so eine Flucht vor einer komplexen Welt, bietet das quasi als stabiles, sicheres Weltbild.
Ja, weil die Weltbilder, die sie dann da aufmachen, auch nicht immer unkomplex sind. Ja, aber klar, da sind einfache Erklärungen bei, da wird ein Gut-Böse-Schema bedient zum Beispiel. Ne? Und wenn ich dieses Gefühl der Machtlosigkeit habe, dann will ich ja auch meine Kontrolle über die Situation wiedererlangen. Ja, und das gelingt mir dadurch, dass ich die Situation durchschaue. Und dann merke ich plötzlich, ach, ja, hier steht's doch, der Bill Gates zieht da die Fäden. Oder mit Corona ist alles eine Inszenierung, die nur gemacht wird, um unsere Freiheitsrechte zu entziehen. Und paradoxerweise fühlt man sich sicherer, wenn man solche Antworten gefunden hat.
Gibt es denn eine generelle Linie der Anthroposophie zum Thema Corona, um mal jetzt ein ganz neues Thema zu kommen? Oder gibt es da auch streitende Bewegungen, die das unterschiedlich nach Steiner auslegen?
Ja, die gibt es absolut. Also da gibt es keine einheitliche Meinung. Wie gesagt, viele dieser Praxisfelder, die finden sich wieder dann in verschiedenen verschwörungsmystischen Ideen. Ich will mal ein Beispiel machen. Jetzt mit der Aufkommen der Pandemie, da gibt's zum Beispiel ganz verschiedene Theorien von der anthroposophischen Medizin, warum wir denn eine Pandemie haben. Da gibt es Menschen, die ernsthaft behaupten, es sind schlechte Planetenstellungen zum Beispiel, denen wir die Situation zuzuschreiben haben. Da gibt es einen Herrn Sommer, ist es, glaube ich, an der medizinischen Sektion am Goetheanum. Das ist so die Anthroposophie-Hauptzentrale in der Schweiz. Markus Sommer, der sagte, in Wuhan wäre es so gewesen, dass die Planeten schlecht standen. Und zwar waren Jupiter, Saturn und Pluto zu eng beieinander. Und der Mars war auch noch im selben Quadranten. Ja, und wenn das ist, ist es erstmal ganz schlecht. Das wäre schon damals bei der spanischen Grippe so ähnlich gewesen.
Wer kennt's nicht?
Da war auch eine schlechte Planetenkonstellation. Und das könnte Epidemien verstärken und hervorrufen. Die anthroposophischen Mediziner glauben dann zum Beispiel, dass man zur Stärkung Eurythmie tanzen kann. Da gibt es eine Heileurythmie. Das wird immer so verschrien als dieses Namentanzen aus der Waldorfschule. Die halten das für eine Bewegungskunst. Man kann zu stärkende Buchstaben tanzen oder entsprechend Globuli nehmen aus dem Weltall. Da gibt es extra aus Meteoreisen, gibt es Globuli. Die stärken dann die Lunge. Aber dann gibt es wieder andere Mediziner, die sagen, nee, das liegt an diesen 5G-Handymasten. Das macht dann die Zellen kaputt und kaputte Zellen produzieren dann Viren und dann kommt Corona halt von 5G. Handy-Standards. Also die sind sich da auch nicht immer so einig, wenn du dann die Demeter-Verfechter fragst am Goetheanum, die sagen dann, ja, mit Demeter-Landwirtschaft wäre das alles nicht passiert, weil es stärkt das Immunsystem von Tieren und Pflanzen. Und wenn wir jetzt überall Demeter einführen würden, dann gäbe es auch keine Pandemie. Also sie sind sich da sehr, sehr uneinig. Aber man sieht schon ein bisschen, dass da jeder ja eine esoterisch unterfütterte These zu hat und auch eine esoterisch unterfütterte These, wie man das Ganze wieder gerade biegen kann. Es ist mehr Spiritualität zum Beispiel an den Tag zu legen, kommt oft. Sich auf alte Dinge, Traditionen und Natürliches besinnen und dieses Fortschrittsrennen und diese ganze Technikinvasion gar nicht mitzumachen. Das sind dann oft so Dinge, die kommen, sich mal wieder besinnen, mal das Handy weglegen. So, dann wäre die Welt schon besser. Ich erkenne da ganz oft so eine rückwärtsgewandte Einstellung und auch eine gewisse Technikfeindlichkeit, die auch in der Lehre irgendwo angelegt ist. Also gestern war immer alles gut und morgen ist alles immer noch ganz viel schlimmer als heute schon. Und deswegen müssen wir das, was gestern war, auch unbedingt bewahren und weiterführen.
Aber Impfen finden die super, oder?
Total, gibt ja nichts, wo die Waldorfschule so für bekannt ist wie ihre Impffreundschaft.
Führ nee, das mal ganz aus.
Nein, das ist ein missglückter Scherz, aber die Impfgegnerschaft ist in der Anthroposophie hoch, an Waldorfschulen ebenso. Ist da durchaus nicht unüblich, dass es Durchimpfungsraten von 50% gibt. Das heißt, nur jedes zweite Kind ist überhaupt geimpft. Und wenn wir uns die großen Masernwellen zum Beispiel der letzten Jahrzehnte angucken, dann gingen die immer von Waldorfschulen aus oder Waldorf-Einrichtungen wie Waldorf-Kindergärten und Ähnlichem. Das ist nachgewiesen, insofern, da gibt es Statistiken zu, gibt Stimmen aus dem Robert-Koch-Institut, die das sagen, aus der Ständigen Impfkommission oder sogar Jens Spahn hat es irgendwo in einem Reader auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium steht, nein, Steiner hatte Unrecht, Masern fördern nicht die Entwicklung, vielleicht schon von ein paar, die da noch übrig sind, aber das ist mittlerweile Konsens, das ist in der Anthroposophie, in der Waldorfszene nicht gerne gesehen. Und das hat mehrere Gründe. Ich habe ja gesagt, wenn du an Karma und Reinkarnation glaubst, dann glaubst du auch dran, dass eine Behinderung oder eine schwere Erkrankung dein Schicksal sind. Und die hast du auch verdient. Die musst du durchleben, um deine karmische Schuld abzutragen. Denn wenn du krank wirst, dann hast du im Vorleben irgendwas falsch gemacht, was du jetzt wieder reinigen musst. Und wenn du einem Menschen diese Chance gar nicht gibst, dass der krank und behindert sein darf, dann kann er sich ja gar nicht höher entwickeln. Und dann kann auch die ganze Menschheit sich nicht höher entwickeln zu diesem Ideal, was am Ende rauskommen soll, entweder der Geniale an der Spitze der Evolution oder vielleicht sogar darüber hinaus. Ja, Steiner hat auch geraunt, dann gibt's da noch so, kann's auch Engel werden. Ne? Also wenn du jetzt Krankheiten vorenthältst, dann nimmst du die Möglichkeit zur Entwicklung. Und spirituell wäre das auch schlecht. Von Steiner geistert jetzt gerade durch alle Kanäle, zum Beispiel durch Telegram-Gruppen und so weiter von Impfgegnern und von so Corona-Leugnern, geistern so Steiner-Zitate. Man will uns die Spiritualität wegimpfen. Ja, das wäre ganz schlecht. Das ist eine von Steiners Thesen gewesen. An ein, zwei Stellen hat er sich auch pro Impfung ausgesprochen, aber an vielen anderen Stellen vehement dagegen. Das ist also schon in der Lehre angelegt. Das kommt noch von Steiner her und ist auch wieder auf diese Reinkarnationssache zurückzuführen. Es ist ein bisschen unklar, ob sich Impfgegner Waldorfschulen aussuchen oder ob die Waldorfschulen Menschen zu Impfgegnern machen. Da könnte man, glaube ich, lange drüber reden.
Ich habe hier in Vorbereitung zu diesem Gespräch mir ein paar Statements von dem Bund der Freien Waldorfschulen und sowas durchgelesen zum Thema Corona, so über die letzten Monate, was es da so alles gab in Bezug auf die Maßnahmen. Und gefühlt war das jetzt so, dass am Anfang, als der Herbst wieder losging, so im September, dass da viel so war, ja, wir müssen gucken und mal schauen, wir müssen das individuell entscheiden und natürlich sind die Maßnahmen nichts Schlechtes, aber wir müssen mal schauen. Also es war schon sehr schwammig formuliert von dem, was ich so gelesen habe und sehr darauf bedacht, so ja, niemanden da irgendwie anzurempeln, der vielleicht gegen diese Maßnahmen sein
könnte. Das sehe ich auch so.
Genau, und jetzt, so in den letzten 2-3 Wochen, wirkt es für mich, dass einige von denen aus meiner Sicht, nämlich das Vernünftigeren, versuchen, da irgendwie wieder das versuchen einzufangen, was da ja losgelassen wurde. Also jetzt wird ein bisschen vehementer drauf teilweise gepocht. Das, was ich vorhin gelesen habe, klang dann schon so ein bisschen eher so Leute. Ihr könnt, habt keine Sorge, die Schule wird nicht verantwortlich sein, wenn man darauf picht, dass die Masken oder die Maskenpflicht durchgesetzt wird und so weiter. Also das scheint ja wirklich ein großes Problem da gewesen sein, diese Maßnahmendurchsetzung an diesen Schulen.
Das ist ein riesiges Problem. Ich finde die Haltung des Bundes der freien Waldorfschulen da bedenklich. Mehr drängt sich auch der Eindruck auf, ja, man betont, man wird die staatlichen Maßnahmen schon einhalten, muss man ja auch, aber bitte schimpft uns nicht an, wir können da nichts, wir müssen das ja machen, wir können da nichts für. Ja, das hat der Staat gesagt, und wenn es Beschwerden gibt, dann bitte an den Staat, aber nicht an uns. Es ist eine riesengroße Ablehnung von Corona-Schutzmaßnahmen in der Waldorfschule. Und die findet man auch beim Bund der freien Waldorfschulen. Zum Beispiel geben die ja ein Magazin raus, das Hausmagazin der Waldorfschulen ist die Erziehungskunst. Die machen ja nicht einfach eine Schule, die machen ja Kunst. Das hat eine Auflage von 69.000 Stück, liegt an jeder Waldorfschule, alle Waldorfeltern kriegen das nach Hause. Ja, das kann also keiner sagen, hat da nie was von gehört. Und ganz zu Anfang der Pandemie ließ man erstmal den Mediziner Wolfgang Wodak da einen riesigen Leitartikel schreiben. Da durfte der die Pandemie verharmlosen, hat gesagt, das Virus ist überhaupt gar kein Problem. Die Panikmache vor dem Virus wäre das Problem und die Medien, die alles aufhetzen und so weiter.
Das liest man immer noch, finde ich, in diesen Statements sehr oft, dieses, man muss da angstfreier drüber reden.
Das
dürfen die Kinder nicht in Panik versetzen.
Das liest man oft, weil alles, was du dir denken kannst, ist auch real. Ja, der Steiner glaubte der an Fabelwesen, Engel, Dämonen, Waldgeister, Gnome, Riesen, you name it. Ne? Also alles kam davor in seiner Lehre, außer Einhörner. Komischerweise nicht. Wenn du also glaubst, dass alles, was du dir vorstellen kannst, auch wirklich existiert, dann kannst du dir das so herleiten. Das hat der Religionsphilosoph Ansgar Martins letztens ganz gut erklärt in dem Video. In der Anthroposophie sagt er, er schafft das Bewusstsein die Welt. Ja, dazu passt die Idee, dass ein Mensch, der Angst hat vor dem Coronavirus und immer an das Coronavirus denkt, das Coronavirus magisch anzieht. Und der Glaube an Corona, der manifestiert Corona quasi. Und auch diese Masken sind dann quasi nochmal ein Verstärker, weil die dir die ganze Zeit die ängstliche Situation vor Augen halten und sagen, oh, da läuft einer mit einem Schutzgegenstand rum, gegen eine Krankheit. Und das hat er auch noch mitten im Gesicht, das muss ich immer sehen. Da wird ziemlich viel eingeheimst, und dann ist auch immer die Rede davon, dass die Angst schlimmer ist als die Seuche selbst. Ja. Also ich finde die Haltung der Waldorfschule da gar nicht gut. Und auch in ihrem Magazin heißt es dann zum Beispiel vor ein paar Wochen, was sind denn Masken? Masken waren schon immer ein Mittel der sozialen Kontrolle, der Regulierung politischer Macht. Und der Chefredakteur dort vergleicht die Maske allen Ernstes mit einer Burka. Ja, Ende Oktober 2020 haut die Waldorfschule solche Vergleiche raus. Da lässt man erstmal die unglaubwürdigsten Corona-Kritiker Leitartikel schreiben, ja, laviert sich um das Thema lange rum und bringt dann solche Klopper am Ende noch. Übrigens war es eine Waldorfschule, die als erste in Deutschland erfolgreich oder überhaupt geklagt hat gegen eine Maskenpflicht und das am Ende auch durchgesetzt hat. Wenn ich jetzt sehe, was macht das mit den Lehrern? Sehr viele, da geht ein Riss wirklich durch die Lehrerschaft. Das sind nicht alle so, dass die das ablehnen. Es sind auch bei weitem nicht alle Waldorfschulen schlecht und es sind auch bei weitem nicht alle Menschen, die da arbeiten, Erzanthroposophen. Gerade in der Oberstufe sind da einfach gelernte Lehrer, die einfach nur ihren Job machen wollen. In der Unterstufe sieht es anders aus, weil die mehr eine andere Ausbildung haben und mehr darauf zielen, diese spirituelle Entwicklung der Kinder zu machen, deren Karma zu führen und deren Reinkarnationsstatus zu bestimmen und danach die wie so eine Schicksalsgemeinschaft zu führen.
Das heißt, wenn es zum Abitur hingeht, muss die Waldorfschule wahrscheinlich, um ein gesetzliches Abitur abnehmen zu können, rationaler werden?
Ja, sagen wir so. Du kannst in vielen Bundesländern Waldorflehrer werden, ohne ein Staatsexamen zu haben oder eine pädagogische Vorbildung, Fortbildung, Ausbildung. Als ich zuletzt nachgeschaut habe, war es ungefähr 50-50. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg kann jeder Waldorflehrer werden. Dazu gehst du an so ein esoterisches Seminar, an so ein waldorfpädagogisches Seminar, lässt dich da 3 Jahre ausbilden und was die da lernen, ist teilweise extrem gruselig. Ja, da gibt's dann nur Steiner, Steiner, Steiner wird da gelesen, dann wird Reinkarnation und Karma besprochen, Engel und Dämonen, und wie du diese Auren erkennst, diese Ätherleibe und Astralleibe, und da wird wenig pädagogisches Rüstzeug mitgegeben. Und wenn du da diese 3 Jahre Esoterik-Seminar durch hast und möglichst unkritisch da durchgehst, man hat so den Eindruck, dass die, die am wenigsten das anzweifeln, am besten da klarkommen, dann darfst du Waldorflehrerin sein oder Waldorflehrer, und dann darfst du 8 Jahre lang von der 1. bis zur 8. Klasse jedes Fach unterrichten, das es gibt, ganz alleine. Und es gibt nur einen Lehrer für alles. Und der hat keine Ausbildung teilweise außer einer esoterischen Ausbildung. In der Oberstufe sieht es anders aus. Da holt man sich dann Menschen ran, die Lehramt studiert haben, die zum Beispiel dann Physiklehrer sind oder Mathelehrer und so weiter und dann vielleicht auch entsprechenden Stoff vermitteln können, und manchmal musst du dann halt auch kriegst du nur den Waldorfabschluss und musst für das eigentliche Abitur manchmal sogar nochmal wechseln, dann zu einer anderen Schule, wo das abgenommen werden kann. Sodass man jetzt grob vereinfacht sagen kann, dass vielleicht in der Unterstufe mehr esoterisch bewegte Lehrer vielleicht auch mal mehr mit wenig pädagogischer Ausbildung und in der Oberstufe dann halt in Anführungszeichen echte Lehrer. Jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren, wie wir da hingekommen sind, jetzt zum Abschluss.
Ich hatte auch mehr Fragen zum Abschluss. Einhaken, die wir alle verloren haben zwischendurch.
Ja, aber eine Frage, es ist nicht so stringent. Ja, wir kamen von der Haltung der Waldorfschulen zu den Querdenkern.
Genau.
So.
Ich würde gerne mal einen Haken durch die Geschichte machen, Felix, wenn du einverstanden bist.
Hau rein.
Weil wir sehen jetzt gerade im Moment, dass das ein großes Problem ist, weil auch diese Epidemie ja immer so ein bisschen. Da ist ja nicht nur jeder für sich, sondern mein Heil hängt auch davon ab, ob meine Nachbarn sich impfen oder ob sie Maske tragen oder so.
Absolut.
Das heißt, hier wird jetzt plötzlich die gesellschaftlich problematische Dimension klar. Und dann stellt man fest, ups, es gibt ja hier dieses riesige Netzwerk. Und das ist auch wahnsinnig heterogen. Deswegen, ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber vielleicht können wir eine Sache mal nochmal nachempfinden, diese Waldorfschulen, die waren ja verboten im Dritten Reich. Kurze Frage. Mhm. Genau. Das heißt, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ganz, ganz grob, von der Gründung bis jetzt, ist das.
Kann ich so nicht wiedergeben.
Nee. Nur, dass ich eine Vorstellung davon habe, haben wir seitdem ein konstantes Wachstum an Waldorfschulen? Gab es einen Boom, als die alle gegründet wurden, und existieren die jetzt nur noch? Oder wie strukturell, weil das ist ja ein. Also ein unsichtbares Netzwerk klingt jetzt wieder zu okkult und mysteriös, weil man kann die ja googeln und sieht dann, es gibt Waldorfschulen. Ist das was es immer gibt, was mal in Mode war? Schließen die auch langsam wieder oder werden das jetzt immer mehr? Wie ist denn da so die Entwicklungstendenz? Auch der gesetzliche Rahmen, wie konnte das eigentlich passieren, dass man Schulen so ganz anders machen darf, als Schulen eigentlich Schulen sein sollten? Sorry, es waren jetzt wieder tierisch viele Fragen, aber du bist ja in der Lage, viele zu beantworten.
Ich hoffe. Wir haben dieses System zugelassen, dass es Ersatzschulen gibt. Ja, nach meinem Verständnis sollten die eigentlich nur als Ausnahme zugelassen werden, wenn an regulären Schulen es nicht möglich ist, alle Schüler aufzunehmen oder adäquat zu versorgen. Dann könnte man Ersatzschulen gründen und zulassen. Da gibt es ein extra Ersatzschulgesetz, wo auch so Dinge drinstehen, wie dass die Ausbildung von Lehrern gleichwertig sein muss, zum Beispiel, was sie de facto nicht ist, wenn man sieht, was die da für ein Hellseher-Hokuspokus teilweise vermittelt bekommen, die armen Menschen. Es gab natürlich immer so Wellen und Schübe, gerade so in der Hippie-Zeit oder in den friedensbewegten und biobewegten 80er Jahren gab es immer mal so Schübe. Die wachsen auf jeden Fall konstant. Wenn man sich überlegt, wir sind jetzt bei 252 Schulen in Deutschland, glaube ich. Ich sagte was von 1250 rund weltweit. Es sind viele, viele gerade wieder im Bau und der Trend geht eindeutig zur Privatschule. Ja, natürlich hat es immer so seine Schwierigkeiten, weil man da auch ja, so seine eigene Echokammer hat, ne? Dann, du musst dir die Privatschule auch leisten können. Und es zeigt sich auch, dass dort, ich glaube, Heiner Ulrich, der Bildungswissenschaftler, sagte das mal, 90% der Kinder haben heute noch einen, haben Eltern mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und jeder Dritte, oder es sind drei, andersrum, es sind dreimal so häufig Akademiker unter den Eltern als an Regelschulen. Wenn man so will, gehen also die wohlhabenden, weißen, reichen Menschen dahin, die akademische Grade haben. Interessanterweise oft auch Lehrer, die ihre Kinder dahin schicken, weil sie mit dem Staatsschulsystem fertig sind.
Das ist also ein großer Boom und Trend. Das ist ja immer meine Verteidigungslinie, weil ich, also ich bin mir diesem esoterischen Hintergrund der Anthroposophie völlig bewusst, aber wenn man sich bewusst macht, dass die Alternative das staatliche Schulsystem ist und
holy moly,
ich habe Schülervertretung Arbeit viele Jahre gemacht, ich habe gesehen, wie die Wurst gemacht wird.
Oh Gott. Das ist ja auch
das, was schwer, das dann noch anzugreifen.
Das hast du, glaube ich, auch vorher schon mal gesagt, Jan, dass die das ja anbieten, die greifen uns ab. Wir sind auf der Suche, oder viele von uns sind auf der Suche nach einem besseren Essen, nach einer sanfteren Medizin und nach einer besseren Pädagogik. Und wo sollen wir denn hingehen? Die bieten das an. Ja, die haben das Gesamtpaket von Alternativdingen. Wobei ich gerade bei der Medizin würde ich nochmal die Einschränkung machen, es gibt keine alternative Medizin. Die existiert einfach nicht. Entweder es funktioniert und wirkt, es ist Medizin. Wenn es nicht wirkt, ist es keine Medizin. Aber es ist nicht Alternativmedizin. Ja, dann gehen wir zur Waldorfschule und dann erzählen die uns allen von ganzheitlich und individuell und sanft und ohne Druck und keine Noten und viel Kunst, viel Musik, viel Handwerk. Das ist ja wunderschön. Das ist auch viel, was einfach in der Regelschule fehlt und was die absolut richtig machen. Da sind sie auch zu Recht beliebt deswegen. Aber natürlich ist alles immer mit einem Hintergedanken. Es ist immer alles esoterisch verbrämt. Jedes Malen, jedes Turnen, jedes Rechnen hat irgendwelche esoterischen Hintergedanken. Und wenn man sich richtig reinkniet und die Pädagogik auseinandernimmt, dann hat die sich seit 100 Jahren nicht entwickelt und ist nicht up-to-date auf dem Stand, wie man heute Pädagogik gestalten sollte. Der Vorteil ist natürlich, wenn du eh Akademiker bist und dir Geld für Nachhilfe leisten kannst, dann kriegst du dein Kind auch durch so ein System durch. Ja, und generell wird ein reiches Akademikerkind es in fast jeder Schulform gut haben. Und es wird auch nirgendwo so viel Nachhilfe genommen wie auf der Waldorfschule, weil einfach du in den ersten 8 Jahren so viel Versäumnisse hast teilweise, weil 4 Jahre am Anfang nur von Märchen erzählt wird und Mythen und Sagen und Fabeln und oft traditionell Naturwissenschaften und ähnliche Dinge kürzer kommen, hast du so viel Nachholbedarf hinterher, dass du massiv dann da reinpauken musst, um einen Abschluss zu schaffen. Also auch viel Fluktuation und auch viele Menschen, viele kleine Menschen, die es in dem System dann nicht schaffen. Und bis zu 40, vielleicht sogar 50% verlassen die Waldorfschule dann, bevor sie den Abschluss gemacht haben.
Ich habe nur kurz eine Frage, vielleicht ist es ein bisschen sehr speziell. Wie sah es denn nach der Wende aus in Ostdeutschland? Also sind die Waldorfschulen dahingehend auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil die Leute was gesucht haben? Oder?
Ja, da kann ich nur eine kleine Anekdote wiedergeben. Irgendwo habe ich in einem Buch dazu was Interessantes gelesen. Ich habe quasi jedes Buch zur Waldorfpädagogik, was es gibt, irgendwo im Schrank. Und kritische Literatur gibt es da leider sehr wenig, aber in einem Buch habe ich eine Stelle gefunden, dass sie ja, wie alle Wessis, ich mache das jetzt mal sehr plakativ, wie alle Wessis, wie die Heuschrecken da eingefallen sind im Osten und ihre Erfolgsmodelle da verkauft haben. Da waren die Pädagogen auch nicht anders. Die haben dann ihre Schulen gegründet und haben genauso wenig mit der Wahrheit rausgerückt, was sie eigentlich vorhaben. Und genauso ihre Worthülsen abgefeuert und sich als Alternative gepriesen. Und die haben dann immer auch gleich einen ganzen Tross mit, weil du brauchst ja spezielle Architekten und spezielle Maurer, die denn diese krummen Schulgebäude überbauen können. Und da die Expertise haben, diese organischen Formen da ins Gebälk zu klöppeln. Jetzt darf ja alles keine rechten Winkel haben. Also auch ganz schädlich, unnatürlich. Das heißt, da ist man schon so ein bisschen hingegangen, hat seine esoterische Idee verkauft, hatte auch gleich seine Handwerker und seine Spezialisten dabei. Und ich glaube, viele haben sich da, habe ich gelesen, überrumpelt gefühlt. Und die sich am Anfang damit engagiert haben, ostdeutsche Menschen, die sich engagiert haben, die haben da nicht richtig Fuß fassen können und waren dann schnell wieder raus. Und dann saß halt der Westesoteriker da und hat sein Ding gemacht. Das gab's schon.
Okay, wir sind ja im Podcast über Ökologie und Politik. Und ich glaube, der Ökologie-Teil ist relativ klar, warum wir dich eingeladen haben. Weil das einfach gerade in der Ökoszene ein Riesenthema ist. Waldorfschulen, Demeter und dies, das. Und fand ich ganz spannend, wie du auch diesen Hintergrund uns jetzt sehr kenntnisreich auseinandergesetzt hast. Jetzt sind wir ja auch noch im Podcast über Politik. Und das ist ja auch gleichzeitig ein politisches Thema.
Absolut.
Was ist denn deiner Meinung nach, als jemand, der sich intensiv damit auseinandersetzt, was wäre denn der gesellschaftlich richtige Umgang mit diesem ganzen Phänomen? Denn es ist ja nicht immer so gefährlich wie jetzt gerade während der Corona-Zeit. Das muss man ja auch zugestehen, dass manches auch quasi eher in die Richtung charmante Spinnerei geht.
Ja.
Ich sag mal, Kuhhörner vergraben oder so.
Ja, vielleicht müssen wir da nochmal ansetzen gleich, weil es wirklich gerade brisante Entwicklungen gibt in dieser ganzen Querdenker-Sache. Was mir schwerfällt, ich bin jetzt kein Riesenpolitik-Experte, aber was mir schwerfällt ist, wir haben dieser Bewegung ganz viele Freiräume etabliert. Wir haben die Anthroposophen als Spitze der Esoterik oder als größte esoterische Strömung, haben die mit ganz viel Sonderrechten ausgestattet. Das hat dazu geführt, dass sich alternative Fakten ganz tief verankert haben in der Gesellschaft. Und ich glaube, jetzt kriegen wir die Rechnung dafür, dass wir alternative Weltbilder so toleriert haben. Da gibt es dieses Toleranzparadoxon, dass dir die Toleranz wieder auf die Füße fallen kann, wenn du übertolerant bist zu Dingen, die negativ sind. Bei der Waldorfpädagogik ist es so, dass da gar nicht richtig hingeschaut wird, was die da wirklich machen. Aber es wird staatlich finanziert. Im Schnitt ich meine, es sind 72% deutschlandweit, werden die Waldorfschulen staatlich finanziert. Hier um
Moment,
die Ecke,
ich bezahle die Waldorfschulen?
Absolut. Zu acht von zehn Teilen, teilweise auch zu 9 von 10. Es gibt auch Waldorfschulen, die zu fast 90% staatlich finanziert werden. Dann passieren da ganz schreckliche Dinge. Zum Beispiel, ich habe schon gesagt, die Lehrerausbildung müsste gleich sein. Ich habe vor ein paar Wochen im Blog berichtet über ein Seminar der Waldorfschulen in Niedersachsen und Bremen, die selber ihre Lehrer ausbilden. Da bekam ich eine interne Mail von denen zugeschickt. Da stand drin, nächste Woche großer Kurs. Wir haben diesmal einen Hellseher eingeladen. Der kann die Aura sehen. Ne, bringt eure Kinder mit. Leute.
Das ist nicht lustig eigentlich.
Gucken. Nee, am Ende der Fahnenstange ist dann, dass in Waldorfschulen manchmal Kindern mit Krankheiten oder Behinderungen nicht adäquat geholfen wird, weil die müssten das ja durchleben. Ne? Ich habe dann gesagt, was Hellseher-Seminar? Warum guckt da keiner hin? Ich habe mal dann das Kultusministerium angeschrieben und die haben sich ganz lange Zeit gelassen, haben dann irgendwie geantwortet nach dem Motto, ich verkürze das mal, ja, ist deren Sache. Können die schon so machen. Das Gesetz sieht ganz klar vor, dass die auch eigene Methoden anwenden dürfen und da haben wir nicht reinzureden. Das interessiert keine
Wurst. Welches Bundesland?
Niedersachsen-Bremen, da oben. Also Kultusminister Niedersachsen, der Herr Tonne, hat mir durch seinen Sekundanten, ich weiß nicht, wie man die Assistenten nennt, hat mir das mitteilen lassen, dass das schon so in Ordnung ist. Ich halte das in Teilen für gesetzeswidrig. Was da passiert. Wir haben das Phänomen gehabt, in Großbritannien hat sich im letzten Jahr die Schulbehörde Ofsted entschlossen, auch nicht nur zu zahlen, sondern mal hinzugehen und zu gucken, was passiert da in den Waldorfschulen. Die haben sind da auf der Matte gestanden und haben die untersucht und haben festgestellt, dass 8 von 10 schlechte Arbeit leisten. Und die haben festgestellt, dass 50% der Waldorfschulen in Großbritannien komplett unter aller Kanone unzureichend sind. Da wird schlecht unterrichtet, da sind die Schüler nicht auf dem Stand, da weiß keiner, wer irgendwie für was verantwortlich ist. Teilweise wussten die nicht mal, wo die Kinder sind, als die Inspektoren da aufgetaucht sind. Bis hin zu behinderte Kinder wurden nicht ordentlich gefördert und ab und zu gab es auch schon mal eine Schelle. Und das hat sich der Waldorflehrer auch nicht nehmen lassen, mal Kinder durch die Klasse zu schleifen, obwohl die Schulinspektion daneben stand. Solche Sachen sind nicht selten, die hört man aus der ganzen Welt, dass die Zustände teils auch schlecht sind, in vielen auch gut, aber eben auch schlecht, aus esoterischen Gründen. Und würde man da mal hinschauen, dann würde man, glaube ich, Parallelen auch in Deutschland finden. Man könnte da jetzt lange reden, auch die Demeter-Bauern, da haben es die Esoteriker geschafft, zum Beispiel sowas wie Homöopathie fest zu verankern in der Gesetzgebung. Laut der EU-Bio-Verordnung sollst du als Erstgabe möglichst Globuli geben für kranke Tiere, homöopathische Mittel. Und das finde ich ist ein No-Go, weil es da halt keinen Wirknachweis gibt seit 220 Jahren, dass sowas wirkt. Und in der Medizin, da ist es vielleicht für die meisten am schlimmsten und auch am ehesten nachzuvollziehen. Da haben sich die Lobbygruppen in den 70ern wirklich durchgesetzt, dass die Anthroposophen und die Homöopathen für ihre Mittel keinen Wirknachweis brauchen. Die brauchen nur eine Anerkennung. Die brauchen nicht forschen oder Studien machen oder irgendwas. Da wird das Mittel schon mit einem Verfahren anerkannt, aber dann haust du das auf den Markt und bist befreit von jeglichem Wirknachweis. Das heißt, diese ganze Medizinsparte mit Vileda, Vala und ganz populär mit Krebstherapie zum Beispiel aus Mistel-Essenzen, die braucht keinen Wirknachweis. Und es ist so, dass Menschen, die auf diese Pseudomedizin vertrauen, vielleicht sogar die nicht komplementär einsetzen, sondern ganz darauf vertrauen, dass Menschen versterben, weil sie sich der anthroposophischen Medizin verschrieben haben. Gab Ärzte, die haben ihre Zulassung da verloren. Da gibt es ganz, ganz interessante und auch sehr erschütternde Artikel dazu. Zum Beispiel beim deutschen Portal MedWatch kann man das nachlesen zum Thema Misteltherapie. Und das, finde ich, ist so ein Skandal. Ja, natürlich kannst du hingehen und anthroposophische Kosmetik von Vileda kaufen. Und natürlich sind die toll, ohne Mikroplastik, olé. Aber die sind biodynamisch angebaut nach Mondphasen und mit Kuhkackhörnchen. Die sind rhythmisch verschüttelt mit guten Gedanken, damit sich kein böser Gedanke überträgt aufs Produkt.
So, und mit dem Geld. Die so gut.
Das ist so. Aber mit dem Geld, was die aus dieser Kosmetiksparte ziehen, machen die halt ihre Misteltherapie fertig, ne? Und refinanzieren dann so Dinge, die als Hilfe verkauft werden und dann im Endeffekt dir schaden können. Also, es gibt viele gesetzliche Ausnahmen bei den Ersatzschulen. Es gibt Regelungen in der Landwirtschaft. Es gibt diese Regelung des Binnenkonsenses, wo du keinen Wirknachweis brauchst für die Medizinsparte. Das sind alles so Dinge, die fände ich nicht okay. Aber ehrlich gesagt will die in der Politik keiner hören. Die sind zu tief drin, auch in der Politik schon immer, die Anthroposophen. Und ich habe mich da mit vielen unterhalten, zum Beispiel mit Menschen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die wirklich hingehen und dann irgendwelche okkulte Kackhörnchenforschung bezahlen und da gar nicht das Problem drin sehen.
Ich finde das mit dem Binnenkonsens ganz spannend. Da habe ich mich auch vor kurzem mit auseinandergesetzt, weil der heute wenn man heute politisch Verantwortung für solche Umtriebe sucht, dann landet man sehr schnell bei den Grünen und die haben ja auch personell starke Überschneidungen. Gerade in NRW ist da auch richtig viel Mist gelaufen in der letzten Landesregierung. Aber zum Beispiel der Binnenkonsens ist ja älter als Bündnis 90 Die Grünen. Also das sind ja Entwicklungen, die irgendwie auch im SPD, CDU, FDP, traditionell westdeutschen Parteiensystem drin sind.
Ja, bin ich jetzt nicht so fit drin, jetzt die exakten Jahreszahlen zu nennen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, hat eine Überschneidung. Es ging aus diesen grünen Listen, gingen auch die Grünen hervor, glaube ich. Und das war ja alles so End-70er, Früh-80er. Und der Binnenkonsens, der müsste auch so Ende der 70er, 79 oder so sein. Schlagt mich nicht tot wegen der Jahreszahl. Es ist vielleicht sogar ein Vorurteil, dass die ganze anthroposophische Esoterik nur grün geprägt ist. Die ist genauso gut gelb, rot und braun leider auch geprägt. Aber ja, eine Keimzelle der Grünen oder eine Stammbewegung der Grünen waren die Anthroposophen. Eine ganz große, wichtige Gründungsströmung der Grünen gewesen. Da gab es Leute wie Beuys zum Beispiel, der ein Anthroposoph war. Da gab es aber auch rechtsextreme völkische Bauern, die da ihre Idee von einer anderen Landwirtschaft mit eingebracht haben. Das war am Anfang noch alles sehr anschlussfähig und das eitert sich bis heute nicht raus, dummerweise. gerade bei den alten Grünen. Die Jungen sind sehr progressiv in meinen Augen, sehr fortschrittlich. Aber gerade bei den alten Grünen gibt es da ein paar Hardliner. Da gibt es die, jetzt rege ich mich wieder auf. Jetzt gibt es eine Frau wie Birgit Raab, die dann sagt, Homöopathie wirkt, aber hier Aura-Fotos von homöopathischen Mitteln. Und das haut sie dann bei Twitter rein und denkt dann, jetzt wäre die Diskussion beendet, weil sie es ja jetzt bewiesen hat. Ja, also Esoterik war da schon immer. Hm. Aber ja, Helmut Kohl hatte sein Kind auf der Waldorfschule. Ne? Gerd Schröder hatte sein Kind auf der Waldorfschule. Genscher. Ja. Nicht nur Göring-Eckardt, sondern alle. Hohlmeier, die ganze Strauß-Sippe.
Ich würde mal kurz zurückgehen wollen, weil du hast es gerade angesprochen und wolltest nochmal drauf zurückkommen, bevor du es vergisst. Bitte. Die brisante Entwicklung der Querdenkerbewegung.
Oh ja, ich hoffe, wir sind... Ja, jetzt sind wir schon zu lang, aber...
Ja, weiter. Das noch.
Genau, wir machen die noch das und Internet, dann machen wir unsere schnelle Fragenrunde.
Das Internet ist geduldig und Speicherplatz haben wir auch noch. Ja, jetzt haben wir das alles so lange toleriert und fanden das alles okay, solange das so wohlfühlig dufte war alles. Und vielleicht haben wir die Esoteriker auch schon immer für ein bisschen bekloppt gehalten oder vielleicht hat sie mancher belächelt. Ja, die Waldorfschüler mit ihrem Namen tanzen und so. Man wusste ja auch, dass da irgendwas nicht ganz so ist, wie wir das, ne, für normal halten. Aber man hat es wegtoleriert und jetzt fällt uns das auf die Füße. Das möchte ich nochmal sagen. Wir haben diese Verbindung der Anthroposophen und der Querdenker, da sind natürlich auch andere esoterische Strömungen mit drin. Und dann treffen die sich, die haben so eine gemeinschaftliche Klammer, wo die sich alle darauf einigen können, dass man verschwörungsgläubig ist, dass man wissenschaftsfeindlich ist, dass man vielleicht impfskeptisch ist. Das sind viele, die da mitgehen. Man darf nie vergessen, dass es auch wirklich ganz vernünftige, besorgte Menschen gibt, die da trotzdem mitlaufen. Und für die habe ich auch jedes Verständnis. Wenn ich jetzt ein Senior bin und meine Frau ist im Hospiz und ich darf die nicht mehr besuchen, wegen Corona-Abstandsregeln, ich gehe auf die Straße und finde das alles unmenschlich, da schlägt mein Herz für, das verstehe ich ganz, ganz doll. Dass es aber mehr und mehr unterwandert wird und übernommen wird von Verschwörungsideologen und auch sehr rechtsgeprägt ist, kam gerade eine Studie, glaube ich, jeder Dritte ist mittlerweile ein Rechter, das ist ein Problem und dass die eben so einen Anklang finden in der, gerade in der Bewegung der Waldorfschulen. Ich habe das jetzt beobachtet, ich glaube, heute habe ich noch einen Bericht gehabt über eine Waldorfschule in Schopfheim, wo die Lehrer die lokale Querdenker-Demo organisieren, moderieren, als Redner auftreten und wer nicht gerade auf der Bühne steht, ist im Publikum. Da ist dann ganz Waldorf ist dann auf der Demo und es ist nicht eine Stadt. Ich kenne mittlerweile das aus 30 Städten von Berlin bis Wien organisieren die teilweise selber die Demos und die sind sich auch nicht teilweise nicht zu fein damit rechtsextrem rumzustehen. Es gibt einen ganz bekannten Querdenken-Redner, das ist der Christoph Huck. Der ist selber Geschäftsführer gewesen einer Waldorfschule, ist Professor für Anthroposophie, der bildet Waldorflehrer aus und der steht dann jede Woche irgendwo auf der Bühne und raunt irgendwas von Bill Gates und Verschwörungen und die Beweise werden ja alle gelöscht und erzählt solche Dinge. Und als man ihn darauf hinwies, dass in seinen Videos da ganz viele schwarz-weiß-rote Fahnen sind, hat er gesagt, nö, sind da nicht. So. Hab mal ein paar Standbilder fotografiert und mehrere Leute haben ihm das dann aufgezeigt, dass er irgendwo zwischen Rechten gestanden hat und hat er gesagt, sinngemäß, ja, das ist mir egal, sollten da Rechtsextreme mitgelaufen sein, dann stört mich das nicht. Sie sind ja irgendwo auch vereint in einer gemeinsamen Sache. Und da brechen die Grenzen so schrecklich auf. Okay. Ich beobachte das, dass die sich sehr stark in zum Beispiel in Telegram-Gruppen zurückziehen. Da gibt es mittlerweile hunderte Gruppen, alleine aus dem Waldorf-Hintergrund, wo sich Lehrer und Eltern dann da verbrüdern und verschwörungsideologische Sachen teilen und wo auch immer mal rechte und vielleicht sogar antisemitische Sachen mit reinrutschen. Dann stehen die da so aufgehetzt auf den Demos und sagen, wir machen keine Masken, nehmt keine Masken, sagte eine Waldorf-Lehrerin in Düsseldorf. In Cottbus stand einer auf der Bühne und hat gesagt, vielleicht braucht es ja mal eine Revolte in Deutschland. Vielleicht brauchen wir ja mal hier einen Aufstand. Und in Karlsruhe sagte einer, ja, es gibt einen Grund, warum ich mir wünsche, dass die Regierung gestürzt wird. Ich will das. Ich will eine neue Gesellschaftsordnung, eine anthroposophische Gesellschaft, wo man hier die Lügenpresse und alle mal richtig an die Leine nehmen kann. Und das ist kein Einzelfenomen, sondern das ist wirklich eine Masse, die jetzt die Waldorfschulen halb auseinanderreißt. Und der Waldorfbund kommt da kaum hinterher, da die Feuer zu löschen, die er teilweise auch selber mit dem Hintern wieder anzündet. Das ist also eine sehr, sehr schwierige Lage. Ich glaube nicht, dass es mehr geworden ist, aber ich glaube, dass das schon immer quer gedacht wurde, auch in der Waldorfbewegung, und das jetzt ganz stark an die Oberfläche kommt und zu wirklich sichtbar wird.
Das heißt, wir sind jetzt endlich da angekommen, wo jede Wolpertinger-Folge eigentlich sein soll, während wir am Anfang noch obskure, interessante Geschichten aus der vorletzten Jahrhundertwende gehört haben, sind wir uns jetzt wieder einig. Es ist alles furchtbar und es ist alles schlimm und die Welt
geht unter. Aber es kann alles besser werden.
Es kann alles besser werden, genau. Und deswegen haben wir auch für unseren Wolpertinger Podcast was erfunden. Und zwar den hedonistischen Fragenhagel, damit quasi unsere Gäste aus Fürsorglichkeit, weil wir stellen unseren Gästen ernste Fragen, wir laden Leute mit Expertise zu ernsten Themen ein, damit die nicht alle wie Untergangspropheten aussehen und damit klar ist, dass auch Leben schön ist und dass auch gute Sachen gibt und dass es wichtig ist,
gut.
Fragen wir am Ende immer noch in so einer quasi Schnellfeuer-Fragerunde so ein bisschen ab, was die Menschen mögen. Ja. Und das sind so Fragen wie Hund oder Katze oder sowas. Und der Gag ist aber, dass jetzt der Felix gleich komplizierte Trommel... Wobei, hast du die Trommelmusik oder hast du die verloren?
Nee, ich hab in meinem Aktionismus meinen Desktop aufgeräumt und meine Trommelmusik gelöscht. Deswegen werde ich auf der Tischplatte wieder klopfen.
Okay, das ist noch viel besser. Das heißt, es gibt jetzt nicht... In diesen Tagen selten. Es gibt jetzt nicht Musik vom Band, es gibt jetzt Live-Musik von dem gelernten Schlagzeuger Felix Schulz seinem Schreibtisch. Und er wird uns einen treibenden Beat in den Hintergrund klopfen, damit wir die richtige rhythmische Untermalung haben. Und Felix, ich bin soweit. Leg los, wenn du kannst. Okay, Hund oder Katze?
Katze.
Eine Netflix-Serie oder Kinofilm?
Im Kino, Kinofilm.
Klassikkonzert oder Punkshow?
Ah, Punk, bitte.
Grillabend oder Sterne-Dinner?
Grillen, ja, gerne grillen.
Krimi oder Sachbuch?
Oh, Sachbuch, muss ich ja.
Weihnachten oder Ostern?
Och, wieder noch.
Videospiel oder Brettspiel?
Videospiel.
Welches am liebsten?
Ganz viel Verschiedenes. Gerade spiele ich Tony Hawk's Pro Skater, Skateboardfahren.
Lieblingsgericht?
Na, Pizza.
Ja. Lieblingsmusik?
Oh, ich höre alles. Das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute.
Lieblingslektüre?
Science Fiction und Terry Pratchett Bücher.
Lieblingskinderserie?
Keine. Bernd das Brot hasse ich mittlerweile, weil ich den jeden Abend sehen muss. Entschuldigung an meinen Freund Tommy Krappweiß, aber Bernd das Brot kann ich nicht mehr sehen.
Okay, der ist ein Fan, habe ich jetzt da rausgehört.
Nee, der ist der Erfinder.
Ach komm, krass. Okay, bitte vervollständige die folgenden Sätze für dich. Mhm. Von den Teenage Mutant Ninja Hero Turtles ist der beste...
Irgendwas mit Raffaello Don Dingenskirchen habe ich nicht gesehen. Nee.
Weiß ich die nicht. Die beste Süßigkeit ist?
Jetzt gerade Dominosteine.
Am besten kann ich mich aufheitern mit?
Vielen Dingen. Gute Musik, leichte Musik fällt. Ist immer gut.
Meine Lieblingszahnpasta ist?
Was gerade für 99 Cent im Regal steht.
Wenn ich überraschend 1 Million Euro erbe, dann?
Verrate ich nicht. Ich würde gerne viel spenden können. Das würde mir Freude bereiten.
Hoffnung gibt mir?
Dass so viele gute Menschen da draußen sind.
Meine Guilty Pleasure ist?
Oh, Guilty Pleasure. Weiß ich nicht. Manchmal schlechte Serien gucken.
Okay, die NASA ruft an. Sie brauchen auf der Raumstation ISS ganz dringend einen freien Journalisten, der sich sehr gut mit Anthropologie auskennt. Sie wollen dich noch heute zum Astronautentraining nach Nevada fliegen, um dich dann auf die internationale Raumstation zu schießen. Was packst du ein?
Ach, ihr seid ja lustig. Man darf ja gar nicht so wahrscheinlich so viele Sachen mitnehmen. Ich mach's denn vielleicht wie die erste Mondlandungsbesatzung und schmuggel unter meiner Jacke ganz viele Briefmarken mit hoch und hinterher verkaufe ich die einzeln ganz teuer, weil ich sagen kann, jede davon war im Weltall. Dumme Frage, dumme Antwort, also ernsthaft.
Das ist eine sehr smarte Antwort, das ist keine dumme Antwort. Okay, super. Und dann zum Abschluss haben wir noch eine Frage und zwar wollen wir ja auch mit diesem Podcast, ja du kannst aufhören Felix, dankeschön, das war sehr schön, wollen wir mit diesem Podcast ein bleibendes Werk für die Nachwelt hinterlassen und haben deshalb entschieden, dass wir die Wolpertinger Bibliothek anlegen.
Ja.
Die werden wir irgendwo real manifestieren. Wir suchen noch den richtigen Ort, aber die Idee ist, dass jeder Gast uns ein Buch empfiehlt und wir von diese ganzen Bücher kaufen und irgendwo zum Ausleihen zur Verfügung stellen. Das heißt, du, Oliver, hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, uns ein Buch zu empfehlen, das wir dann kaufen müssen. Ganz wichtig, es muss ein Buch sein, von dem du denkst, das ist gut, wenn viele das lesen. Das kann mit deinem Thema zu tun haben. Das kann aber auch ein Gedichtband sein, den du toll findest. Das kann auch irgendein Telefonbuch sein, wenn du ganz besonders lustig drauf bist. Und es müsste nur im Handel erhältlich sein. Also jetzt bitte nicht irgendein Almanach von 1530 in der Goldschriftfassung aus dem Kloster Elms vorschlagen.
Ach, oh, das ist jetzt die schwerste. Ich habe ein bisschen Herzklopfen. Das ist jetzt die schlimmste Frage. Es gibt ja Dinge, wo ich der Meinung bin, man muss die gelesen haben unbedingt. Es könnte Herr der Ringe sein, es könnte Anhalter durch die Galaxis sein, aber wir wollen ja ein bisschen beim Thema bleiben. Es gibt ein wunderbares Buch über Medizin, vorgeblich sanfte Medizin, Pseudomedizin und was wirklich wirkt. Das Buch ist von Dr. Med. Nathalie Grams und heißt Was wirklich wirkt, Kompass durch die Welt der sanften Medizin, kriegt ihr im Aufbau Verlag und das führt einen wirklich durch den Dschungel medizinischer Mythen und ja, finde ich eine sehr wichtige Lektüre, um einfach Dinge, die funktionieren, von Dingen, die nicht funktionieren, unterscheiden zu lernen. Das täte vielen gut.
Super. Dankeschön für den Buchtipp. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal danke für deine Zeit.
Gerne.
Vielen Dank.
Und das letzte Wort gebührt eigentlich wie immer dem Gast.
Oh, ich habe doch gar nichts vorbereitet. Also vielleicht um das ganze Thema ein bisschen abzurunden und zusammenzufassen. Ich sagte, wir suchen alle nach einer besseren Welt. Wir suchen nach besserer Medizin und Schulen und Essen. Und wir fallen manchmal auf Anbieter rein, die da ihre eigenen Dinge drunter mischen, ohne uns das zu sagen. Das finde ich unfair. Deswegen informiert euch und was Versöhnliches, wenn es das Richtige für euch ist, den Demeter Apfel zu kaufen und wenn es eine geile Schule ist und die ist zufällig eine Waldorfschule, dann macht es trotzdem, aber bitte macht euch vorher schlau. Das fände ich gut.
Das war unser Gespräch mit Oliver Rautenberg. Ich glaube, ich kann das sagen, ohne dass es negativ klingt. Ich habe, glaube ich, in keiner anderen Wolpertinger-Folge so viel Neues erfahren in einer Stunde. Das war wirklich mega dicht gepackt. Und ich glaube, wenn wir ihn nicht gebremst hätten, hätte er uns auch noch 3 Stunden mehr neuen Kram erzählen können. Das war eine Wissensquelle. Boah.
Ja, und ich hoffe auch, dass wir das vielleicht nochmal irgendwann wiederholen, weil da ist ja offensichtlich, gibt's so viel mehr, über das man reden kann und reden sollte. Und generell, wenn es euch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Twitter nochmal, der Oliver Rautenberg ist @anthroblogger und sein Blog, wo er viel über Anthroposophie und die Welt drumherum schreibt, ist der anthroposophie.blog, der Anthroposophie-Blog. Sehr spannend.
Wenn ihr Wünsche an uns habt, worüber wir reden sollen, vielleicht mit Oliver Rautenberg, vielleicht auch mit anderen Menschen, dann tretet doch mit uns in Kontakt. Und zwar könnt ihr uns erreichen auf Instagram oder Twitter, sind wir jeweils @wolpertingerpod in einem Wort, also Wolpertinger das Tier mit Pod wie Podcast hinten dran. Ihr findet uns auch bei wolpertinger.podigy.io und ihr könnt uns sogar E-Mails schreiben, das haben wir glaube ich noch nie erzählt. Sollen wir das den Leuten verraten, Felix?
Raus damit.
Sollen wir es verraten? Aber dann, oh Gott, dann können wir es wahrscheinlich nicht mehr. Okay, ich verrate es trotzdem. wolpertingerpod@gmail.com. Könnt ihr es auch gerne E-Mails schreiben. Wenn ihr uns beschimpfen wollt oder so, dann macht das am besten per E-Mail, weil dann sieht das niemand sonst und dann können wir das einfach diskret löschen und niemand hat das gemerkt. Also Beschimpfung und Kritik bitte an wolpertingerpod@gmail.com. Gute Vorschläge gerne auch.
Ganz genau. Und ihr findet uns natürlich auch bei Spotify und bei Apple Podcasts unter dem Wolpertinger Podcast. Und ich finde es super, wie selbstverständlich du gesagt hast, Wolpertinger, wie das Tier, als ob das so eine Public Knowledge ist, dieses Tier. Ich musste jedes Mal, wenn ich über diesen Podcast rede, erklären, was ein Wolpertinger ist.
Echt jetzt?
Ja.
Ich habe es nur mitbekommen, wir hatten einen Gast, ich verrate nicht wer, der es tatsächlich nicht wusste. Aber ansonsten, das ist doch Common Knowledge. Ey, ihr Ostdeutschen, ihr habt so viel Kultur verpasst.
Bevor wir euch jetzt in die verdiente Weihnachtspause entlassen, wollen wir natürlich auch in Zeiten der Besinnlichkeit uns auch nochmal gegenseitig vielleicht ein bisschen näher kennenlernen. Und dazu haben wir wie immer jeweils 3 Fragen vorbereitet.
Wuhu!
Genau. Wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen oder ich?
Komm. Soll ich anfangen?
Ja.
Ich fange an. Du musst dir auch noch eine ausdenken, habe ich gehört. Deswegen fange ich an, da hast du mehr Zeit zum Rätseln. Also, lieber Felix, in welchem Spiel wärst du gerne gut, bist aber schlecht?
Oh, in welchem Spiel wäre ich gerne gut, bin aber schlecht? Aber das ist eine schwere Frage. Also Spiel, du hast jetzt nicht auf Videospiel oder sowas oder Gesellschaftsspiel gesetzt.
Du kannst auch antworten, das Spiel der Liebe.
Nee, das kann ich. welches Spiel wäre ich gern besser oder nicht so schlecht? Wahrscheinlich Pokern. Also ich poker tatsächlich nicht, aber immer wenn ich Leute pokern sehe, stelle ich mir vor, es ist, glaube ich, ein cooles Spiel zum mal wegarbeiten. Sonst so die Spiele, die ich glaube, so Schach und sowas kann ich.
Aber kannst pokern, du? Ah, Schach wäre meine Antwort gewesen. Schach
kann ich ganz gut. Nee, wir haben mal eine ganze Zeit jeden Tag Schach gespielt. Das war ziemlich gut. Gut, weiter geht's mit. Lieber Jan, was war dein letzter Strafzettel?
Ich habe grundsätzlich immer nur an einer Stelle Strafzettel, und zwar auf der Fahrt zu meinen Schwiegereltern. Da muss man nämlich ganz lange Autobahn fahren und diese Autobahn fährt irgendwann durch Mainz durch und ganz kurz an einer Unterführung muss man da 80 fahren und sie ist vierspurig und da fahre ich immer 90. Da kriege ich jedes Mal einen Strafzettel. Gut, Felix, wir kommen auf die festliche Saison hin. Was ist dein liebster Weihnachtsbrauch?
Mein liebster Weihnachtsbrauch ist, wir haben gar nicht so viel Bräuche, ich glaube deswegen ist es einfach nur das ganz Klischeehafte, es ist schön einfach mit der Familie abends, am Heiligen Abend zusammenzusitzen. Wir sind dann immer, also bis auf dieses Jahr selbstverständlich, eine recht große Familie, da kommen oft mal Onkels und Tanten und Großeltern und so ein Kram. Und einfach da zu sitzen und meistens spielen wir abends nochmal irgendein Gesellschaftsspiel. Also sei es irgendwie so Wizard, das Kartenspiel oder, ich weiß nicht, ob man das kennt, Agent Undercover, was ein sehr schönes Spiel für die Feiertage ist, kann ich nur empfehlen. Das mag ich eigentlich ganz gern.
Oh, wie schön.
Lieber Jan, wir gehen weg vom Festlichen mit einfach der einfachen Frage, was ist für dich die beste Sitcom?
Ich gucke ja keine Serien. Das letzte Mal, dass ich so eine lustige Serie, wirklich so ganz viele Folgen geguckt habe, war Scrubs. Und ich glaube, das ist eine gute Antwort. Die ist richtig gut gemacht und ich habe irgendwann erfahren, dass es spätere Staffeln gab, die habe ich nicht gesehen, aber bis zum ersten echten eigentlichen Ende ist das eine sehr gute Serie. Ich sag Scrubs.
Ich glaube auch, die späteren Staffeln wurden im Original nicht unter Scrubs veröffentlicht, sondern als Spin-off und nur in Deutschland weiter unter dem Titel.
Ah cool, dann kann ich ja sagen, ich habe Scrubs komplett gesehen. Als wahrscheinlich einzige Serie. Außer My Name is Earl habe ich auch noch gesehen. Fand ich damals gut, ist aber vielleicht scheiße gealtert. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht heute ziemlich doof ist. Dann ist meine letzte Frage an dich. In wenigen Tagen ist dieses Jahr zu Ende. Was ist dein Wunsch für 2021?
Ich glaube, ein Wunsch, den wir viele Leute hier haben, dass ein Großteil von uns endlich wieder in eine gewisse Normalität zurückkommt oder vielleicht eher, dass wir als Gesellschaft lernen, was aus dieser Krise mitzunehmen ist, also was wir da rausziehen können, gerade was das die Politik angeht, im Sinne von, wo ist offensichtlich Verbesserungsbedarf nötig, wo irgendwie eckt das System sofort an, sobald mal eine weltweite Pandemie ansteht. Also da muss so viel mehr gemacht werden in der sozialen Sicherung der Menschen und so weiter. Und das, ich hoffe, dass das den Leuten in Gedanken bleibt.
Wow, okay.
So, meine letzte Frage. Lieber Jan, was war der beste Weihnachtskalender, den du als Kind hattest?
Der beste Adventskalender? Bis heute bin ich großer Anhänger des Haribo Adventskalender der Firma Hans Riegel aus Bonn, der 24 leckere Fruchtgummi-Spezialitäten hat, die ich gerade in die Kamera halte. Die Hörer können es nicht hören, die Seher können es sehen. Ich schwöre auf den Haribo Adventskalender. Ich bin aber auch, ich komme aus keiner Familie, wo man so Adventskalender mit Säckchen gemacht hat und so ganz individuell und super schön. Meine Frau kommt aus so einer Familie und macht das auch für unsere Kinder. Ich halte das für verwöhntes Gefärz. Ah, du hast auch sowas.
Ja, so ist es. Ich habe auch einen selbstgebastelten hier.
Der sieht sehr hübsch aus auch.
Also das erste Jahr, in dem der Wolpertinger Kiefer geht zu Ende, und das waren schöne Folgen mit euch. Es hat Spaß gemacht, da langsam einzusteigen in diese Welt des Serious Podcasting sozusagen und mit spannenden Menschen zu reden. Ich freue mich echt auf, was die nächsten Monate für uns bereithalten, weil wir haben da ein paar spannende Leute angefragt und die Liste ist lang. Ich habe Bock auf die nächste Zeit.
Ich auch. Kommt gut rüber. Bleibt gesund.
Ja, genau. Und hört auf zu böllern. Seid nicht dumm.
Esst Brot. Brot statt Böller.
Der Wolpertinger ist dagegen, weil ihr seid dafür.